Ich habe über diese Stunde eine Frage gestellt, die Jesus selber stellte. Er fragte mal: Wo ist dein Glaube? Er fragte: Wo ist euer Glaube? Fragte seine Jünger, und es war die Situation, die wir in Lukas 8 lesen, wo die Jünger nachts auf dem See unterwegs war mit dem Boot, und Jesus lag hinten und schlief, und dann kamen die Wellen und die Stürme, und dann kommen die Jünger zu ihm und sagen: Meister, Meister, wir verderben. Und Jesus steht auf, macht den Sturm ruhig, und dann fragt er sie: Wo ist euer Glaube? Manche Übersetzungen sagen ein bisschen anders: Wie, habt ihr keinen Glauben? Wo ist euer Glaube? Und sie entsetzten sich und fragten sich gegenseitig: Wer ist der? Und als ich das heute nochmal so gelesen habe, habe ich gedacht, wie interessant, wie die Jünger reagieren. Die waren doch mit Jesus unterwegs, haben seine Wunder gesehen, haben alles gehört, was er gesagt hat, was er gesprochen hat, was er Zeichen und Wunder getan hat. Sie haben gesehen, zu was er fähig ist. Sie wussten, er hat gesagt, er ist Gottes Sohn. Aber in die Situation, als er das Meer still machte, dann haben sie sich entsetzt. Dann haben sie sich gefragt: Wer ist der? Dem Wind und Wellen gehorchen. Jesus fragt: Wo ist euer Glaube? Wo ist dein Glaube? Und wir wollen erstmal schauen, was das Wort Gottes über den Glauben sagt. Hebräer 11, Vers 1, diese bekannte Schriftstelle. Und ich bin Gott so dankbar, dass er diesem Hebräerbriefschreiber auch das so aufs Herz gelegt hat, in einem Satz zu definieren, was Glauben ist. Hebräer 11, Vers 1: Der Glaube ist eine Wirklichkeit dessen, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Und es gibt so Schriftstellen, die liest man, und dann liest man sie nochmal und liest sie nochmal, und man spürt, dass da es so viel aussagt, und es scheint so, als ob man das irgendwie nicht ganz erfassen kann, begreifen kann. Und mir ist diese Schriftstelle so, dass immer wenn ich dahin komme, dann bleibe ich da stehen und muss drüber nachdenken, was hier eigentlich geschrieben steht. Es geht hier um Dinge, die man nicht sieht, aber sie existieren. Sie sind Wirklichkeit, und man zweifelt überhaupt nicht daran, auch wenn man sie nicht sieht. Das kann Gott sein. Menschen sagen: Ich glaube nicht an Gott, weil ich sehe ihn ja nicht. Aber Gott existiert. Und wir können natürlich sagen, wir sehen Gott, an dem wir arbeitet, was er tut und wie er wirkt, aber Gott selber sehen wir nicht. Und doch haben wir diese Gewissheit und dieses Wissen, dass Gott existiert. Oder Erlösung. Erlösung kann man nicht sehen. Das Werk an sich. Wir sehen, dass es einen Menschen verändert. Aber ich weiß, als ich zu Gott kam und ihn um Vergebung gebeten habe, ich bin aufgestanden und war der Gleiche. Ich habe nicht anders ausgesehen oder irgendwie anders. Es war jetzt so nicht zu sehen, aber das, was Gott getan hat, im Glauben angenommen, daran geglaubt, felsenfest, ein Nichtzweifeln, weil es so im Wort Gottes steht. Und wir lesen zum Beispiel in Apostelgeschichte 10, Apostelgeschichte 10, im Vers 43, Oder vielleicht Vers 42 auch, und er hat uns geboten, dem Volk zu predigen und zu bezeugen, dass er von Gott zum Richter der Lebendigen und der Toten verordnet ist. Von diesem bezeugen alle Propheten, dass durch seinen Namen alle, die an ihn glauben, Vergebung der Sünden empfangen sollen. Also es steht geschrieben, und warum ist es so? Weil Gottes Wort es so sagt. Aber geht es nicht noch viel weiter und viel tiefer? Geht es nicht in alle Bereiche unseres Lebens? Vielleicht ein Beispiel, an dem man das vielleicht gut erklären kann. Aber es gibt viele andere Beispiele. Nehmen wir an, jemand ist krank. Er ist schwer krank. Und Menschen schauen ihn an und sagen, da ist nichts zu machen. Der ist so schwer krank, das wird nichts mehr. Dann gibt es da den Unglauben. Der Unglauben, er sagt, es steht in der Bibel, es war so. Aber wir haben heute andere Zeiten. Heute passiert sowas nicht mehr. Gott macht sowas heute nicht mehr. Und außerdem, wie soll das gehen? Schau doch dir den Menschen an, wie krank der ist. Da ist nichts zu machen. Der Unglaube. Der Kleinglaube, er sagt, Gott kann gesund machen, ich weiß es. Weil im Wort Gottes steht es. Aber ob Gott auch wirklich den gesund machen will? Und was ist, wenn er ihn nicht gesund machen will? Und ich traue mich gar nicht zu sagen, dass ich glaube, dass Gott ihn gesund macht, weil was ist, wenn Gott ihn doch nicht gesund macht? Das ist so der Kleinglaube. Und dann gibt es den starken Glauben, der im zuversichtlichen Gebet zu Gott kommt. Man dient Gott in aller Treue, das ist Voraussetzung. Und man kommt zu Gott und bringt es ihm. Und man weiß, Gott hat mich gehört. Und wenn Gott mich gehört hat, dann erhört er mich. Und ich habe diese Gewissheit, weil ich so viele Verheißungen im Wort Gottes habe, die das sagen. Und darauf stütze ich mich. Daran glaube ich. Und auch wenn ich nichts sehe, aber ich weiß, Gottes Wort, es ist wahr. Und die Hilfe, sie naht und ich zweifle nicht daran. Das ist starker Glaube. Und das können wir auf alle anderen Bereiche ausrollen. Ob es finanzielle Nöte sind, ob es ist, dass wir in unserem Leben irgendwie in eine Sackgasse geraten sind und nicht weiter wissen, dass wir Schwierigkeiten in der Schule haben oder auf der Arbeit haben. Da kann man immer Unglauben haben, Kleinglauben oder auch großen Glauben oder wenn wir in Kämpfe kommen. Und wo würden wir unseren Glauben da einordnen? Vielleicht auch an dem Beispiel, das ich genannt habe. Das Wort Gottes, es spricht von Gläubigen und Ungläubigen. Die Menschen, sie verstehen diese Begriffe ganz anders. Wenn man heute fragen würde, wer ist gläubig und wer ist ungläubig, würde man sagen, ja, die Christen, die sind gläubig und die halt nicht Christen sind, die sind ungläubig. Wobei man das auch nicht mehr sagen würde, weil irgendwo ist ja jeder gläubig. Also Ungläubige gibt es gar nicht mehr. Aber das Wort Gottes spricht anders. Das Wort Gottes sagt, Gläubige sind die, die an den Herrn Jesus glauben, die an sein Opfer glauben, die zu ihm gekommen sind und ihr Leben in Ordnung gebracht haben mit Gott und im Glauben leben mit Gott. Das sind die Gläubigen. Und Ungläubige, das sind all die, bei denen das halt nicht so ist. Aber ich möchte heute über diejenigen sprechen, die Gott dienen. Und wir wollen kurz ein paar Fragen uns anschauen. Einmal, gibt es auch unter Kindern Gottes solche, die Unglauben haben, Kleinglauben und großen Glauben? Kann es da Unterschiede geben? Und wenn ja, wie zeigt sich das und welche Folgen hat dies? Und wie sieht Gott das Ganze an? Und ist es möglich, im Glauben zu wachsen? Und wodurch wird Glauben gewirkt und gefördert? Und das Wort Gottes, es spricht tatsächlich von Unterschieden. Und wir lesen im Wort Gottes von Menschen, die Gott gedient haben, die Jesus nachgefolgt sind, aber Unglauben hatten. Da gab es solche Menschen, die hatten Kleinglauben und wieder andere, die hatten großen Glauben. Und wir wollen einmal den Unglauben uns anschauen, griechisch Apistia, und wollen mal einige Beispiele lesen. Einmal lasst uns Lukas 1, Vers 20 aufschlagen. Lukas 1, Vers 20, und da lesen wir von Zacharias, wie Gott auch durch einen Engel zu ihm kommt und ihm verheißt einen Sohn, nämlich Johannes, der Wegbereiter sein sollte. Lukas 1, Vers 20. Und dann lesen wir, dass Zacharias das für unmöglich hielt, weil seine Frau, sie war hochbetagt, sie war schon älter, und das unmöglich. Das ist ja absurd, so etwas. Und das, wie soll das überhaupt gehen? Und er hat nicht geglaubt. Und dann sagt der Engel so: Und siehe, du wirst stumm sein und nicht reden können bis zu dem Tag, an dem das geschehen wird, weil du meinen Worten nicht geglaubt hast, die zu ihrer Zeit erfüllt werden sollen. Er hat Gott nicht geglaubt. Das war Unglauben. Unglauben. Und wir sehen, dass darauf überhaupt nicht das Wohlgefallen Gottes gelegen hat. Und was für eine schwere und harte Prüfung und eine Lektion hat Gott auch Zacharias erteilt und wollte ihm zeigen und beweisen, dass das, was ich Gott sage, ist Ja und Amen. Es ist wahr, auch wenn Menschen es für unmöglich halten, aber mir, Gott, ist nichts unmöglich. Wie ist es, wenn wir das Wort Gottes hören? Glauben wir, was wir hören und was wir lesen, was im Wort Gottes geschrieben ist? Oder ist es doch wie bei Zacharias? Lasst uns auch mal Markus 16 aufschlagen, Vers 14. Oder vielleicht von Vers 11. Und als diese hörten, nämlich die Jünger, dass er lebe und von ihr gesehen worden sei, glaubten sie ihr nicht. Danach erschien er zweien von ihnen unterwegs in einer anderen Gestalt, als sie aufs Land gingen. Und jene gingen hin und berichteten es den anderen, aber ihnen glaubten sie auch nicht. Danach erschien er, als die elf zu Tisch saßen, und schalt ihren Unglauben und ihre Herzenshärte, weil sie denen nicht geglaubt hatten, die ihn nach seiner Auferstehung gesehen hatten. Also im Urtext steht ja auch Apistia, Unglaube. Das war Unglaube, weil man kam zu den Jüngern und erzählte ihnen unglaubliche Dinge. Und deshalb auch Unglauben. Es war unglaublich. Da kam einer und hat gesagt, ja, uns ist Christus erschienen, er lebt, er ist auferstanden. Und sie haben dem nicht geglaubt. Dann kamen die Nächsten und haben nochmal gesagt, wir haben ihn auch gesehen. Und sie haben wieder nicht geglaubt. Sie haben gesagt, das sind doch alles Wunschgedanken. Und natürlich, wir wünschen uns auch, dass der Herr Jesus wieder zurückkommt. Aber da geht die Fantasie mit einigen wieder durch. Und es heißt, ihre Herzen, sie waren verhärtet. Sie haben das nicht geglaubt, obwohl, und das gibt uns doch auch zum Nachdenken, obwohl Jesus es im Voraus gesagt hat, und zwar mehrmals, hat er mehrmals angekündigt, wie es sein wird und dass er sterben wird und dass er dann auferstehen wird nach 3 Tagen. hat er mehrmals angekündigt und trotzdem glaubten sie nicht. Also mit den Ohren gehört, mit den Herzen nicht gehört, nicht begriffen, nicht aufgenommen in ihre Herzen, nicht verstanden. Und Jesus, er schalt sie. Also er hat sie nicht nur ermahnt, sondern streng mit ihnen gesprochen und hat gesagt, er hat ihren Unglauben gescholten, dass sie ihre Herzen verhärtet waren, dass sie das nicht geglaubt haben. Seine Jünger, mit denen er doch so lang nachgefolgt ist, die alle Wunder gesehen haben, die wissen, dass er Gottes Sohn ist. Sie haben doch gesagt, wir glauben, dass du Gottes Sohn bist. Und er hat es gesagt, dass er auferstehen wird, aber sie haben es nicht geglaubt. Dann lesen wir zum Beispiel auch, ich will es nicht aufschlagen, von einem Mann, der seinen mondsüchtigen Sohn zu Jesus brachte. Und er sagt Jesus, ich habe ihn auch schon den Jüngern gebracht, aber sie konnten nicht helfen. Und wie Jesus hier ausruft, o du ungläubiges und verkehrtes Geschlecht, du ungläubiges Geschlecht, wie lang soll ich bei euch sein? Wie lang soll ich euch ertragen? Bringt ihn her. Ausrufezeichen. Also wir spüren da eine gewisse Verärgerung, müssen wir sagen, dass Gottes oder Jesus es nicht fassen konnte und bringt ihn her und er macht ihn gesund, den Jungen. Und dann kommen die Jünger zu ihm und fragen, warum konnten wir ihn, also den Geist, nicht austreiben? Und dann sagt Jesus, wegen eures Unglaubens. Manche Übersetzungen sagen, wegen eures Kleinglaubens. Aber im Urtext steht Apistia. Schlachter und Luther, die textgetreu übersetzen, die schreiben auch so, wegen eures Unglaubens. Auch eine Not. Da kamen Menschen und sind erstmal zu den Jüngern gekommen und haben gesagt, ja, die können bestimmt helfen. Und sie haben gebetet, aber sie haben gar nicht daran geglaubt, dass der jetzt wirklich gesund werden sollte. Wie wichtig ist doch das, oder wie notwendig, dass wir alle Glauben haben an Gott, dass wenn Menschen zu uns kommen, dass die an uns auch den Glauben sehen, dass wir Gott wirklich glauben und ihm vertrauen und allem, was er gesagt hat, und wie viel mehr auch die das Wort verkündigen. Ich habe mal selber erlebt, wie über einem Kranken gebetet wurde, dass er ja die Hände aufgelegt, und danach ist man aufgestanden und hat gesagt, ja, aber jetzt macht euch nicht zu große Hoffnungen. Und wenn es jetzt kann sein, dass es nicht so kommt, und wo ist da der Glaube? Man muss doch selber glauben, wenn man betet, und darf nicht Unglauben haben. Wie wichtig ist doch der Glaube. Und er sagt, Jesus, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, so könnt ihr sagen zu diesem Berg, heb dich dorthin, so wird er sich heben und euch wird nichts unmöglich sein. Glaube wie ein Senfkorn und dann zu dem Berg sagen, wirf dich ins Meer oder heb dich dorthin, und dann frage ich mich, was haben wir für einen Glauben? Wie klein ist unser Glaube? Und er sagt, euch wird nichts unmöglich sein. Ist das nicht auch so ein Wort, das wir gar nicht erfassen können? Nichts unmöglich im Glauben. Was für ein Wort. Wir lesen aber auch, dass der Sohn Gottes hierhin kam und dorthin kam und er konnte nichts tun. Oder nur ganz wenig tun. Woran lag das? Hat ihn seine Kraft verlassen? War er müde? Oder wollte er einfach nicht? Und wir lesen in Matthäus oder auch in Markus, wollen wir aufschlagen, Markus 6, die Verse 5 und 6. Und zwar ist Jesus in Nazareth, da wo er herkam. und er konnte dort nicht eine einzige Machttat tun. Nicht eine einzige Tat, außer dass er ein paar Kranken die Hände auflegte und sie heilte. An anderen Stellen, wo Jesus war, da lesen wir, und er heilte sie alle. Alle, die zu ihm kamen. Und hier, er konnte dort nicht eine einzige Machttat tun. Er wunderte sich über ihren Unglauben. Unglauben. Unglauben war der Grund, warum Jesus nichts tun konnte oder wenig tun konnte. Das zeigt uns doch, dass auch das Wirken Gottes von unserem Glauben abhängt. Und je nachdem, wie wir ihm glauben, wie wir ihm vertrauen, wie wir ihn wirklich machen lassen, ihm alles übergeben und ihm vertrauen, kann er auch wirken. Wir haben, anfangs habe ich erwähnt, wie die Jünger auf diesem See waren. Und ja, sie kommen in den Sturm und dann kommen sie zu Jesus und er schläft da ganz ruhig. Und sie fragen, Meister, Meister, wir verderben, oder fragst du nicht, dass wir verderben? Und er hatte sie vielleicht vergessen. Hat er sich nicht um sie gekümmert? Waren sie ihm egal? War doch nicht so. Und er greift ein und sie entsetzten sich. Ich glaube, wenn der Herr heute das ein oder andere tun würde, wir würden uns auch entsetzen. Weil wir das gar nicht glauben, was er alles zu tun vermag, wozu er in der Lage ist, in seiner Allmacht. Als Petrus auf dem Wasser ging, weil Jesus auch lief und er ging auf dem Wasser und dann hat er die Wellen und den Wind gesehen und dann ist er eingesunken und hat zu Jesus geschrien, ich finde es so schön, wie es heißt, und Jesus ergriff sofort seine Hand, sofort. Aber dann fragt er ihn, du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Du Kleingläubiger. Warum hast du gezweifelt? Also Kleinglaube, er lässt uns sinken und schreien. Aber Gott, er liebt uns so. Und er ist so gnädig und er trägt uns mit so viel Geduld. Er sieht unseren Kleinglauben und wenn wir schreien trotzdem, sofort ist er da und steht bei. Großer Glaube. Matthäus 8, lasst uns aufschlagen. Matthäus 8, und dort wollen wir die Verse 5 bis 10 lesen. Matthäus 8, von Vers 5. Als Jesus nach Kapernaum hineinkam, trat ein Hauptmann zu ihm, der bat ihn, Herr, mein Knecht liegt zu Hause und ist gelähmt und leidet große Qualen. Jesus sagte zu ihm, ich will kommen und ihn gesund machen. Da wären wir doch schon sehr, sehr froh, nicht wahr? Wenn Jesus uns so antworten würde. Der Hauptmann antwortet, Herr, ich bin nicht wert, dass du unter mein Dach kommst, aber sprich nur ein Wort, so wird mein Knecht gesund. Denn auch ich bin ein Mensch, der Obrigkeit untertan und habe unter mir Kriegsknechte. Und wenn ich zu einem sage, geh hin, so geht er. Und zum anderen, komm her, so kommt er. Und zu meinem Knecht, tu das, so tut er es. Als Jesus das hörte, wunderte er sich und sagte zu denen, die ihm nachfolgten, wahrlich, ich sage euch, solchen Glauben habe ich selbst in Israel nicht gefunden. Also ein Mensch, der glaubte, ohne zu sehen. Er brauchte keine Bestätigung. Und er hatte auch nicht gezweifelt. Er hat gesagt, ich bin auch ein Mann der Obrigkeit. Ich weiß, wie das ist. Wenn ich sage zu einem Soldat, geh und mach das, da werde ich dem nicht hinterhergehen und kontrollieren, ob er es auch wirklich macht. Er macht es. Und wenn ich dem sage, mach so, dann macht er so. Und dieser Mann, er hat die Autorität Jesu begriffen. dass er Gottes Sohn ist, dass er alle Gewalt hat und dass es genügt, wenn er ein Wort sagt und spricht. Und dann ist es so. Und der Herr, er wundert sich. Er hat gesagt, ich habe solchen Glauben habe ich in Israel noch nicht gesehen. Also einen großen Glauben, den dieser Mann hatte, einen starken Glauben. Und ja, ob sich der Herr vielleicht auch wundern muss, wie wenig Glaube hier und da ist. Auch unter seinen Kindern. Wo ist dein Glaube? Wie steht es mit deinem Glauben? Wie groß ist der oder wie klein? Hast du so einen starken Glauben, wie dieser Hauptmann hatte? Oder Kleinglaube wie in Petrus oder Unglauben? Dass du das Wort Gottes liest und gar nicht dran glaubst, was da drin geschrieben steht? Müssen wir uns fragen und uns beantworten? Und ich habe es auch beantworten müssen. Mein Gebet ist, ach Herr, schenk Gnade. Schenk Gnade, lass mich im Glauben wachsen und zunehmen. Es könnte doch so viel mehr sein. Es muss mehr sein. Und verstehen wir, dass Gott nur so wirken kann, wie wir glauben. Dass es von unserem Glauben abhängig ist. Und wenn wir Gott nicht glauben, dann kann er auch nicht wirken. Dann kann er doch sein Wort nicht erfüllen, wenn wir ihm nicht mal glauben, wenn wir uns nicht in seine Hand legen wollen. Wir sind die Kinder manchmal. Man sagt, mach die Augen zu. Und ich habe da jetzt was vor. Und dann machen sie die Augen zu und spiegeln so ein bisschen. Sind wir nicht vielleicht so, dass wir sagen, ja, ich möchte Gott vertrauen, aber also so wirklich loslassen, das traue ich mich nicht. Und ich muss doch selber schauen, ob das auch wirklich alles gut läuft und dass auch wirklich das alles läuft. Ich kann doch die Augen jetzt nicht zumachen und einfach vertrauen, einfach loslassen. Also Kleinglaube, es ist so ein besorgter Glaube. Er sieht so die inneren und äußeren Nöte und macht sich viele, viele Sorgen. Und Gottes Wort sagt doch, all eure Sorgen werft auf ihn. Er sorgt für euch. Er kümmert sich um euch. Er weiß, was wir alle brauchen. Aber kann man das? Ein Georg Müller, er baute Waisenhäuser ohne einen Cent. Er hat gebetet, hat Gott vertraut und dann kam es so, dass jemand ihm ein Grundstück angeboten hat. Und dann hat er gesagt, wenn das so ist, dann ist es wieder ein Zeichen von Gott, dass ich noch ein Haus bauen soll. Und dann hat er zugesagt, ohne einen Cent. Weil in dem Vertrauen, dass wenn Gott das schon so führt, dann wird er auch dafür sorgen. Oder ein Hudson Taylor, der um 100 Missionare gebeten hat für China. Und Gott hat ihm 100 Missionare gegeben. Und dann sind sie nach China aufgebrochen, ohne einen Cent. Wenn Gott so führt, dann wird er auch dafür sorgen, 100 Menschen zu versorgen. Er hat geglaubt, das ist kein Kleinglaube, sondern großer Glaube. Der Kleinglaube, er ist sich nicht ganz sicher. Kümmert sich Gott wirklich um mich? Wird er wirklich für alles sorgen? Muss ich nicht selber etwas in die Hand nehmen und tun, damit es auch wirklich so läuft? Werde ich auch wirklich nicht enttäuscht werden? Lieber vertraue ich doch mir als Gott. Auch so Fragen wie, warum passieren mir dieses und jenes und warum muss ich dadurch? Oder meint es Gott mit mir nicht gut? Auch so Fragen wie, was werde ich morgen essen und morgen trinken und mit was werde ich mich morgen kleiden? All diese Fragen nach diesen Äußerlichkeiten, äußeren Dingen, die natürlich zum Leben notwendig sind. Das sind alles Fragen des Kleinglaubens. Gott weiß doch ganz genau, was wir brauchen. Und ja, als die Jünger da auf dem See waren und er schellt oder rügt sie, und in der Parallelstelle in Matthäus 8 steht es dann, sagt er: Ihr Kleingläubigen, warum seid ihr so furchtsam? So furchtsam, wird er sich wirklich um uns kümmern, dieser Jesus? Auch wenn wir meinen, der schläft, der hat uns vergessen. Er kümmert sich nicht um uns, aber er ist doch da. Und wenn er sieht, dass er nicht eingreifen braucht, weil alles gut ist, und wenn er sieht, dann wird er schon handeln. Wir lesen an vielen Stellen, auch hier bei diesem Obersten, wie Jesus sagte: Dir geschehe, wie du geglaubt hast. Dir geschehe, wie du geglaubt hast. Ich habe mich gefragt, wenn Gott das als Antwort auf unser Gebet sagt, was passiert? Passiert nichts. Dir geschehe, wie du geglaubt hast, weil wir nicht geglaubt haben? Oder geschieht nur ein bisschen? Oder erleben wir Gott? Dir geschehe, wie du geglaubt hast. Und der Mann hat sich umgedreht und ist gegangen. Der Knecht, der war wahrscheinlich nicht sofort gesund, aber zu derselben Stunde. Und bis er daheim war, war der Knecht gesund. Dir geschehe, wie du geglaubt hast. Wenn wir den Herrn in unserem Leben erleben wollen, dann müssen wir ihm glauben. Dann müssen wir seinem Wort glauben, seinen Verheißungen glauben. Wenn wir feststellen, dass unser Glaube nicht so ist wie der bei diesem Hauptmann, und wir sagen müssen, es ist doch eher Kleinglaube oder vielleicht noch weniger, dann stellt sich doch diese dringende Frage: Kann ich im Glauben zunehmen? Möchte ich überhaupt im Glauben zunehmen? Und wenn ja, kann ich zunehmen? Kann ich wachsen? Im Wort Gottes heißt es, dass Gott einem jeden ein gewisses Maß an Glauben gegeben hat. Er teilt es aus. Lesen wir in Römer 12. Und das bedeutet, dass auch der Glauben von Gott gewirkt wird. Gott ist es, der den Glauben gibt. Er ist der Anfänger des Glaubens, er ist der Vollender des Glaubens und er kann uns auch den Glauben mehren. Und das bedeutet, dass wir nicht aus eigener Kraft im Glauben wachsen können, sondern dass wir auch da zu Gott kommen müssen, damit auch dieser Glauben in uns weiter entfaltet werden kann und zunehmen kann. Einige Punkte, die ich erwähnen will, was da wichtig wären: Suche mit Fleiß danach und übe dich darin. Und in Hebräer 11, wir wollen es nicht aufschlagen, steht so: Aber ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Denn wer zu Gott kommen will, der muss glauben, dass er ist und dass er denen, die ihn suchen, ihren Lohn gibt. Also einmal ganz wichtig: Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Das ist nicht nach dem Wohlgefallen Gottes, wenn wir ihm nicht glauben und seinem Wort. Also wenn wir zu ihm kommen, dann müssen wir glauben. Das betrifft einmal, wenn wir Erlösung suchen, aber das betrifft doch unser ganzes Leben. Wenn wir ein Anliegen haben, irgendwas auf dem Herzen haben, dass wir dann ihm glauben, zu ihm kommen, auch in diesem Vertrauen, dass er auch helfen will, helfen kann und helfen wird. Ihm glauben. Wer zu ihm kommt, der muss glauben, dass er denen, die ihn bitten, dass er auch den Lohn gibt. Also diese Erfüllung, diese Erhörung auch gibt. Im Glauben sollen wir vor ihm treten und sollen mit Fleiß danach suchen, die ihn suchen. Also wirklich sich im Gebet vertiefen, mit Inbrunst beten. Das Herz wirklich, also wirklich mit Gott sprechen, ringen im Gebet und Gott im Gebet erleben. Ein Gebet, das Gott erhört. dann möchte ich auch gern aufschlagen Römer 10, Vers 17. Römer 10, Vers 17, da heißt es, so kommt der Glaube aus der Predigt, die Predigt aber durch das Wort Gottes. Ich möchte sagen, ein Wort, das oft missbraucht wird. Man schaut um sich und sagt, schaut doch die Zustände an, wie sie sind. Ja, der Glaube kommt ja aus der Predigt, also stimmt es da nicht. Oder man sieht, dass hier und da Glauben fehlt. Ja, das liegt natürlich an dem, der das Wort verkündigt, weil der Glaube, er kommt ja aus der Predigt, so heißt es. Aber wie heißt es davor? Nicht alle haben dem Evangelium gehorcht. Das Evangelium, es wurde verkündigt. Aber nicht alle haben gehorcht. Und Jesaja sagt, Herr, wer hat unserer Predigt geglaubt? Also das Wort, es wird gebracht, aber es bewirkt nichts. Ich dachte, wie Jesus seinen Jüngern gesagt hat, dass er wiederkommen wird. Gesagt, nochmal gesagt, nochmal gesagt. Aber als es so weit war, war kein Glaube da. Also es bringt nichts, einfach zu hören, da zu sein, im Internet zu hören, CDs zu hören, das bringt uns nicht mehr Glauben. Wir sollen nicht mit den Ohren hören, sondern mit den Herzen. Wir müssen unsere Herzen aufschließen, dass sein Wort und sein Geist auch wirklich an uns arbeiten können, dass sie reden können, dass sie diese Verheißungen begreifen können, die Gott gegeben hat, und sie im Glauben erfassen können. Der Glaube, er kommt aus der Predigt und durch das Wort, durch den Geist gewirkt. Und wir müssen uns ihm öffnen. Der letzte Punkt, den ich noch erwähnen möchte, im Glauben zu wachsen, bedeutet immer Anstrengung und Kampf. Und da stellt sich die Frage, sind wir bereit dazu? Es gibt ja so, man fragt, wer ist bereit zu einer Aufgabe und dann melden sich alle und dann sagt man ja, aber das bedeutet das und das und dann gehen alle Hände wieder runter. Im Glauben wachsen. Es bedeutet, dass wir bereit sein müssen, Anstrengungen und Kampf auf uns zu nehmen, weil wenn alles glatt und ruhig läuft, braucht man keinen Glauben. Wenn man alles sieht, braucht man keinen Glauben. An was soll man glauben? Ist doch alles da. Ist doch nichts da, was man nicht sieht. Und der Glaube, er wächst auch nicht im Schlaf, sondern er wächst durch Konflikte, durch Schwierigkeiten, durch Kämpfe. Wenn man unter Druck gerät, wenn nichts da ist, wo man sehen kann, wo man nur glauben kann, wo keine Hoffnung ist, wo der Glaube gefordert wird, und da dann sich darin zu üben. Und Gott, er ist so gnädig, er führt auch immer von den kleinen zu den großen Sachen. Er will doch unseren Glauben auch üben. Und führt einen in die Situation und in die andere, dass wir wachsen, dass wir doch ihm wirklich in allen, auch in den kleinen Sachen und dann auch in den großen Sachen, uns in seine Hand legen und sagen, es steht in Gottes Wort. Hier steht es. Und dass wir sagen, ich glaube alles, alles, was im Wort Gottes geschrieben steht. Und ich stelle mich unter sein Wort und unter seine Verheißungen. Und ich bringe sie vor Gott, wenn ich in einer Lage bin, wo diese Verheißung dafür doch ist, bringe ich sie zu Gott und sage, Herr, du hast es in deinem Wort selber gesagt und versprochen. Und ich glaube daran, du wirst mir in dieser Situation helfen. Du machst dein Wort an mir wahr. Wir haben anfangs gesungen in dem Lied, dem Glauben nichts unmöglich ist, so sagt uns Gottes Wort. Durch ihn allein nur haben wir den Sieg, alle Zeit, an jedem Ort. O bleib doch nicht im Glauben schwach, in Gottes Wort in Stärk. Denn wer im Glauben stark und fest, besieget stets des Satans Werk. Durch Jesum kann ich alles tun, der wahre Glaube spricht. Er spricht's und Berge müssen fliehen, er aber wanket niemals nicht. Die Auswirkungen eines starken Glaubens. Ihr Lieben, wollen wir nicht auch so einen Glauben haben? Liegt es uns auch auf dem Herzen, dass wir dieses Gebet haben, ach Herr, lass mich doch im Glauben zunehmen und wachsen. Haben wir wirklich dieses Verlangen und sind nicht auf irdische Dinge oder irgendwas erpicht, irgendwelche Ziele zu erreichen, sondern dass wir doch im Glauben wachsen möchten. Sieg alle Zeit und an jedem Ort, brauchen wir das? Durch Jesus kann ich alles tun, egal, was für Aufgaben sich vor mich stellen. Brauchen wir das? Dieses Erleben, dass dem Glauben nichts unmöglich ist. Ist es nicht wichtig, dass wir das erleben in unserem Leben und das bezeugen können? Ja, es ist so. Und wenn Menschen fragen, ja, erhört Gott eure Gebete, dass sie sagen können, ja und Amen. Ich war in dieser Lage und in jener. Ich habe es vor Gott gebracht und er hat mich herausgezogen aus der Grube, hat mir geholfen. Wo ist dein Glaube? Hast du großen Glauben, kleinen Glauben oder Unglauben? Hast du das Verlangen, im Glauben zu wachsen und zuzunehmen? Dann bring doch dieses Verlangen auch zu Gott, in dem Glauben, dass er dich auch darin wachsen lassen wird. Und wir sollen wissen, dass je mehr der Glaube zunimmt und wir Gott vertrauen, desto mehr werden wir ihn auch erleben. In unserem persönlichen Leben und auch als Gemeinde. Amen.